Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 169. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich den Bulli noch einmal in die Pfalz gesteuert, diesmal nach Ruppertsberg, wo ich den jungen Winzer Philipp Chaillet getroffen habe. Im Namen verbirgt sich zweifelsfrei etwas unverkennbar Französisches, aber der Ursprung ist, wie die Ahnenforschung ergeben hat, nicht mehr so einfach rekonstruierbar. Alles deutet aber aufs Burgund hin, doch auch das Jura ist als Herkunftsregion seiner Vorfahren nicht so ganz ausgeschlossen. Wer mit Philipp spricht, ahnt davon jedoch nichts, so unüberhörbar ist sein Pfälzer Dialekt. Hat man dann erstmal einen seiner Weine im Glas, macht der Name Chaillet dann doch wieder Sinn und man spürt, dass ein französischer Geist in ihnen pulsiert. Bevor wir seine Weine verkosten, zeigt Philipp mir seine Weinberge rund um Deidesheim am Hartrand. Unter anderem eine kleine, mit Spätburgunder bepflanzte Parzelle mit einer Stockdichte von sage und schreibe 22.000 Reben. Logisch, dass wir im Podcast über dieses außergewöhnliche Projekt miteinander sprechen. Aber das ist nicht das einzige Außergewöhnliche, das mir an diesem Tag begegnet. Ich lerne mit Philipp nämlich einen jungen Winzer kennen, der noch keine 25 Jahre alt sehr genau weiß, was er will und wohin er will. Er marschiert mit glasklaren Vorstellungen in die Zukunft, mit Vorstellungen, wie er seine Reben erziehen und die Böden pflegen will. Er will ein Winzer sein, der im Einklang mit den Bedürfnissen des Ökosystems Weinberg leben und arbeiten will. Auch im Hinblick auf die Prozesse der Weinbereitung verfügt er bereits heute über sehr genaue Vorstellungen, wie das geschehen und welches Equipment dabei zum Einsatz kommen soll. Auch darüber sprechen wir im Podcast. Noch verdient er sein Geld im Außenbetrieb des Weinguts von Winning. Doch jede freie Minute und jeden verfügbaren Euro investiert er in sein Lebensprojekt, in sein eigenes Weingut. Auf dem Nachhauseweg gehen mir die Bilder und Gespräche mit Philipp noch eine ganze Weile durch den Kopf. Dazu höre ich das neue Album von Norah Jones, ein Arrangement voller Frische und Spontanität. Passend zu meinen Gedanken ist auch sein Titel, Visions. Auch Philipp hat den Kopf voller Ideen, Visionen und ist bis in die Zehenspitzen motiviert. Aber wichtiger noch ist vielleicht etwas anderes. Philipp traut sich, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, wo andere längst zu fragen aufgehört haben, wo viel zu viel unreflektiert und unkritisch hingenommen wird, gemacht und getan wird, nicht weil es schon immer so gemacht wurde, sondern weil es heute fast alle so machen und die Stimmen aus Technik und Chemie das immer nur zu weiter befördern. Philipp ist einer, der die Dinge hinterfragt und dabei manchmal auf Lösungsansätze stößt, die an die Praxis früherer Generationen erinnern, Konzepte, die heute vielen in der Branche als Anachronismus anmuten. Ich jedenfalls habe seine Art als sehr erfrischend empfunden, seine Art, die Versprechungen von Technik und Chemie zu hinterfragen und Denkansätze ins Kalkül zu ziehen, die verloren gegangenes Wissen und vergessene Praktiken in die Suche nach neuen Lösungsansätzen berücksichtigen. Da hat sich tatsächlich ein Talent, ein Rotdiamant auf den Weg gemacht, all den schnöden Modeschmuck aus dem Weg zu räumen, um in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft die echten Juwele zu finden und sie strahlen zu lassen. En passant könnte dann aus dem Talent, dem Rotdiamanten Philipp Chaillet, ein echtes strahlendes Juwel geworden sein. Los geht's! So, hallo lieber Philipp, viele Grüße in die Pfalz, in die Mittelhart, ne? Und freue mich, dass du heute bei Genuss im Bus hier zu Gast bist.
Ja, hallo lieber Wolfgang, es freut mich auch sehr, dass wir heute noch so ein bisschen über ein paar Themen quatschen können. Und bei dem Nachmittag, wo jetzt das Wetter nicht mehr ganz so gemütlich ist, findet sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit dafür.
Wenn man dir zuhört, ist man eigentlich ziemlich sicher, du bist ein Pfälzer, oder?
Ich sage immer, ich bin 100% Pfälzer, ja. Nee, aber tatsächlich ist es so, ich bin so ein bisschen, ich sag gern Multikulti unterwegs. Ich bin tatsächlich ein halber Franke, irgendwie halber Schwab. Okay. Die fränkische Seite von meiner Mutter bringt mir vielleicht so ein bisschen auch eine Geselligkeit. Die andere Seite habe ich, denke ich, wenn ich es so sagen darf, ein bisschen die Liebe zu den Spätzle. Und ich glaube, das bisschen schaffe Häuslebau kommt dann doch schon nachdurch.
Und das ist vom Papa.
Genau, ja.
Okay.
Aber ansonsten bin ich 100% Pfälzer und mit dem, wie ich mich aktuell fühle, irgendwie ein bisschen französisches Blut habe ich doch in der Adern. Und wenn es nur der Pinot ist.
Ja, wir haben ja letztens deine Pinots verkostet. Auch im Glas machen die eine gute Figur.
Das freut mich zu hören.
Dein Papa ist Außendienstleiter bei Von Winning, oder?
Genau, ich bin tatsächlich auch bei von Winning. Wir machen da zusammen einen Außenbetrieb. Und also der Weinbau ist jetzt nicht ganz so fremd in der Familie.
Aber es war jetzt nicht so, dass das von Anfang an komplett klar war, ich gehe in den Weinbereich, ich studiere Weinbau oder werde Winzer.
Naja, dadurch, dass wir hier in der Pfalz irgendwie neu Fuß gefasst haben vor einigen Jahren und mich meine Eltern nie in irgendeine Richtung drängen wollten, war so der Weinbau irgendwie erstmal gar nicht so im Hauptfokus. Ich habe recht früh gewusst, ich will was mit meinen Händen tun, ich will was schaffen, ich kann nicht nur irgendwie rumsitzen, dafür bin ich zu hibbelig, das wissen auch alle meine Lehrer. Und nee, habe dann tatsächlich verschiedene Praktikas gemacht als Landmaschinenmechaniker, als Elektriker, als Fassküfer, habe sogar mal so ein, zwei Schnuppertage in der BASF gemacht, das war aber absolut gar nicht mein Fall.
Okay, ja.
Und da sollen sich andere drinnen wohlfühlen. Ich mach's nicht so ganz. Und ja, irgendwie lustigerweise war es bei uns in der Familie immer so, wenn es dann zum Ende von der Schulzeit geht, dann hieß es von den Eltern, an Pfingsten hätten wir gern gesagt, was ihr machen wollt.
Okay.
Und an Pfingsten, wer es vielleicht so ein bisschen kennt, so um in und um Deidesheim herum ist da eine Menge los. Auch natürlich ganz, ganz viel mit den verschiedenen Jungwinzer. Und da war, das nennt sich Achtelmeile, war das dann. Das sind verschiedene Jungwinzer, wo dann auch zusammen so zwei, drei Tage auf dem Platz feiern und die verschiedenste Weine probieren. Und dann habe ich recht schnell gemerkt, okay, cool, irgendwie die Winzer, das ist so ein schöner Zusammenhalt und es ist nichts Monotones, es ist was sehr Vielfältiges. Ein Beruf mit viel Abwechslung, man steht draußen im Wingert, wo ich dann wieder von meinem Vater auch wusste, die Leute unterhalten sich, sind dann wieder fort irgendwie, ob es im Ausland ist oder mal nach Berlin oder Köln oder vielleicht sogar nur hier bei uns in der Nähe in Mannheim ist. Man hat die Möglichkeit, in alle Richtungen was zu tun. Und dann
Du hast gesagt,
war
das
es
probiere ich
trotz.
mal.
Ja, ich habe erst gesagt, es wäre eine Möglichkeit.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, cool, irgendwie, das mit dem Holz hat mir auch Spaß gemacht. Vielleicht wäre irgendwie was anderes, wo man verschiedene Handwerke miteinander verbinden könnte, was. Dann habe ich gedacht, vielleicht wäre Schreiner auch was. Habe das Ganze meiner Eltern vorgestellt. Und haben sie gesagt, also du wärst schön blöd, wenn du nicht den Winzer machen würdest. Hier hast du bei uns so viele Möglichkeiten. Und ja, was sie heute zu sagen, ich denke, das ist. Sie sagen, das war die richtige Entscheidung damals.
Aber deine Idee davon, dass A, die Winzer da auch eine gewisse Gemeinschaft leben und das andere, dass du da Vielfalt vermutet hast, vielfältige Betätigungsoptionen, das hat dich gereizt?
Auf alle Fälle, weil irgendwie immer nur so was relativ Ähnliches mache, war noch nie so absolut mein Ding. Und dann habe ich gesagt, ja, da habe ich schön viel Abwechslung. Und dann kommt aber ja natürlich auch noch das zusammen, wo ich meine Mitkollege hier von der Mittelharz sehr für schätze und sehr dankbar bin, dass wir ein richtig gutes Miteinander haben. Also wenn irgendeiner ein Problem hat, dann kann er zum anderen kommen und sagen, hey, schaut's aus, kann ich mal helfen oder ich bräuchte mal einen Rat. Und da wird man nie zurückgewiesen. Also irgendeiner findet sich da immer, wo zur Stelle ist.
Okay, auch wenn so ein junger Kerl wie du da zu einem Älteren kommt.
Ja, also inzwischen gibt es noch Jüngere wie mich.
Okay, und wann hast du dann begonnen mit einer Lehre, sag ich mal?
Ich habe Dann, jetzt muss ich kurz überlegen, 2015 mit meinem ersten Lehrjahr begonnen.
Wo? Bei
Und
wem?
da war ich gar nicht so weit weg. Also die VG war, also die Verbandsgemeinde Deidesheim war jetzt eher so der Raum, wo ich gesagt habe, muss ich jetzt nicht unbedingt lernen, da werde ich bestimmt noch genug Zeit verbringen. Dann bin ich Richtung Bad Dürkheim gegangen und das war der Alexander Pflüger, eigentlich auch noch ein sehr jung gebliebener Kerl und vor allem auch Betrieb, dynamischer Betrieb. Und genau, da habe ich mein erstes Lehrjahr verbracht.
Wie ging es dazu?
Ist sehr familiär und sehr fürsorglich. Also jetzt nicht nur, dass der Beruf eigentlich so im Fokus stand, sondern das Ganzheitliche irgendwie. Man hat von aller Seite irgendwas mitbekommen. Und er hat mir auch in dieser Sichtweise sehr viel mit auf den Weg gebracht.
Also war auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung.
Ich denke auf alle Fälle. Vor allem mit dem Punkt, dass ich damals ja auch gerade erst mal 16 Jahre alt war. Und ja, das auf alle Fälle. Ich meine, das.
Aber Wein trinken durfst du schon, ne?
Ja, klar, in der Pfalz sowieso. Nee, aber ich glaube, dieses junge Alter, das ist. Ich bin jetzt heute auch noch nicht so alt, aber ich würde trotzdem sagen, es ist ein Alter, wo man sich ständig durch irgendwas weiterentwickelt.
Ja. Und wie ging es dann weiter nach Alex Flüger?
Danach bin ich im Prinzip über die Straße gewechselt, war im Weingut Pfäffinger, ein VDP-Betrieb auch, habe sehr viel dann draußen im Weinberg auch machen dürfen, war ebenfalls ein Familie oder ist ein familiärer Betrieb, war auch sehr schön, nochmal so ein familiärer Betrieb ein bisschen anders erkennen zu lernen. Und im dritten Lehrjahr hat es mich dann auch wieder in den Norden verschlagen. Trotzdem noch vor der Grenze, da war ich in Laumersheim beim Philipp Kuhn. Und klar, ein kleiner Ticke größer, aber genauso ein familiärer Betrieb. Und ich würde sagen, also dieses Familiäre in der Lehrzeit wollte ich auf gar keinen Fall missen. Und das war ein ständiger Austausch, ob das jetzt nur beim Arbeiten war oder dann letztendlich auch beim gemeinsame Mittagessen mit alle zusammen in alle drei Betriebe. Man hat was probiert, man viel Weine blind probiert. Das bringt dann auch weiter, gerade in den jungen Jahren, wenn man noch gar nicht so viel verschiedene Weine probiert hat. Und ich denke, ich habe es ganz gut getroffen in meiner Ausbildung. Wobei ich müsste auch sagen, wenn man die Ausbildung, wenn ich sie statt in der 3 Jahre vielleicht auf 5 Jahre hätte machen können, hätte ich bestimmt noch zwei tolle Betriebe gefunden.
Ja, also umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten bieten diese Betriebe. Fachlich, ne? Sensorisch, menschlich natürlich auch. Du kriegst ein Gefühl, glaube ich, auch in dieser Zeit für den Winzerberuf und auch für den Alltag, ne? Für den ja durchaus interessanten, komplexen Alltag eines Winzers. Und bist du danach mit viel Motivation dann in die weitere Entwicklung, in die weiteren Aufgaben gestartet? Wie war das und was waren die Hauptlearnings?
Ja, du, also die Motivation hat mich nie verlassen tatsächlich. Und das war schon irgendwie immer klar, so dass ich will was machen und ich muss was machen. Für mich, da habe ich innerlich so meine Ziele immer gesetzt. Ich muss dann immer irgendwie weitermachen. Und ja, nee, also irgendwas gebremst oder gestoppt hat mich da tatsächlich gar nie.
Und dann bist du ja nochmal, wir haben die Tage drüber geredet, warst du nochmal bei Manningcor in Südtirol, ne?
Genau, das war dann so, ich war fertig mit der Ausbildung, habe gesagt, okay, ich habe, bevor jetzt irgendwie mir irgendwas in den Weg kommt und ich mich irgendwo hinbinden muss oder soll oder darf, ich wollte noch irgendwie gern ins Ausland weg. Das war dann schon so, ich will, klar, jetzt für den Anfang erstmal ins deutschsprachige Ausland. Suche mir aber auch einen Betrieb, wo dann so dem Naturverbundenen ein bisschen treu ist wo man auch hört, irgendwie so miteinander ist, da lässt sich's gut schaffen. Und dann bin ich eben auf Manica gestoßen, habe dort tolle 8 Monate verbracht und ich sag bis jetzt noch die genialste Saison zum Rebenschneiden überhaupt. Ich glaube, wir hatten einen Tag keine Sonne. Ansonsten Sonnenschein pur. Selbst dann, wo mir der eine Tag, wo es keine Sonne gab, da war ein Schneesturm, da hat es dann auch so 1,5 Meter am Tag geschneit. Und da waren dann zufälligerweise Weinbautage, da waren wir dann drinnen gesessen. Und den Tag, die 2, 3 Tage danach, dann war der Schnee hochgestanden, wir waren wieder draußen im Weinberg, die Sonne hat so runtergebrannt, wir waren im T-Shirt im Weinberg gestanden.
Wahnsinn.
Ja. Und die Berge außenrum, also es ist wirklich was anderes.
Und wie hast du den Grafen wahrgenommen?
Sehr menschlich tatsächlich. Also man kommt so hin und denkt, okay, ein Graf ist vielleicht, ja, man muss vielleicht eher schauen, wie man sich ausdrückt. Aber klar, ich meine, man hat jetzt nicht irgendwie so ganz lockeres Mundwerk wie mit seiner allerengste Kollege. Und nee, aber sehr, sehr bodenständige Menschen. Seine Frau ist dann auch tatsächlich so, wenn es einem nicht ganz so gut ging, hat sie gesagt, ah, ich guck mal in unsere Präparatekammer, ich koche dir einen Kamillentee.
Ja, das ist sicherlich sehr, sehr beeindruckend gewesen, denn das ist ja nun eine sehr ganzheitliche Strategie, die da schon seit vielen, vielen Jahren gefahren wird. Da spielen Tiere eine große Rolle, ne? Ist biodynamisch ausgerichtet. Ja, das ist mal beeindruckend und das sind Erfahrungen, die vergisst man nicht mehr, ne?
Genau, auf alle Fälle. Vor allem mit dem Aspekt, dem Tier, was du gerade gesagt hast. Das war dann so, du warst im Weinberg gestanden und es sind 50 Schafe um dich rum. Das war immer was ganz was anderes. Und man merkt schon auch, dass so ein tierisches Element auf so einer Fläche nochmal was ganz anderes macht. Nicht nur, weil es dann die Fläche beweidet, sondern auch mit allem Möglichen. Wenn das Tier halt drauf ist zur Beweidung, ist klar, es frisst jetzt zwar eine Pflanze ab, aber es wächst was Neues und irgendwie das Ganze ist ein bisschen harmonischer, auch wenn der Mensch wieder in der Anlage dabei ist und mitarbeitet. Das ist so, es entschleunigt ein bisschen. Man konzentriert sich schon mehr auf das Wesentliche, auf das, was man vor sich hat, lebt mehr den Moment oder arbeitet besser gesagt, mehr in dem Moment. Und ich denke, da ist die Aufmerksamkeit tatsächlich eine andere.
Und da wird auch diese Monokultur Weinberg natürlich enorm aufgewertet und auch aufgebrochen, ne?
Genau, auf alle Fälle.
Ja. Und du hast dich dann, glaube ich, nochmal entschlossen, nach Veitshöchheim zu gehen und dort den Techniker für Weinbau und Önologie zu machen, ne?
Genau, ich war dann soweit fertig in Südtirol, beziehungsweise wir waren schon davor klar, nach der Ausbildung. Es soll weitergehen, ich will noch was machen. Ich war zwischenzeitlich auch schon mal ein bisschen zwiegespalten, ob ich nicht einfach mal trotzdem noch mehr praktische Erfahrungen sammeln soll. Hab dann aber gesagt, nee, wenn ich dann zu alt bin, wenn ich dann nur Weiterbildung mache, das sehe ich mich nicht. Dann bin ich raus aus dem Thema Schule und das wäre es dann für mich gewesen. Und bin mit Erwartungen, habe ich mich tatsächlich dann schon vor Manicure beim Techniker beworben und wurde genommen. Mir war eine schöne Klasse eigentlich. Und habe dann 2 Jahre in dem anderen Teil von meiner familiären Heimat verbracht, in Franken, in Veitshöchheim bei Würzburg. Und ja, habe dann geschaut, gut, können wir da irgendwie, kann ich mich nochmal weiterentwickeln? Ich würde gerne noch ein bisschen mehr wissen. Und
Wie
so bin
war's?
ich dann zur Technikerschule gekommen. Ja, gut, wie war's? Ich will es kurz und knapp machen, ein bisschen enttäuschend.
Okay.
Was ich definitiv sage, diesen BWL-Aspekt, was man dabei hat, ist schon sehr schön. Aber ich habe recht früh angefangen, mir Gedanken über mein Tun und Handeln zu machen bei dem Beruf und bin deswegen mit gewissen Erwartungen vielleicht auch da dran gegangen, dass mir jetzt hier mal richtig gesagt bekommen, hey, diese Möglichkeiten stehen euch alle offen. Letztendlich war es dann so sehr abgespeckt. Also manche Ideen, wo dann kamen, wo mir gekommen sind, gut, früher war es so, wäre das vielleicht nicht auch ein Punkt, gerade wenn man das auch hier und da im Ausland mal sieht, dass so gearbeitet wird, kriegt man eine Antwort, nee, das macht man nicht, das ist altmodisch, wir müssen alle schonend arbeiten. Und ja gut, meiner Hinsicht nach ist das schonend arbeiten schön und gut, aber wichtiger ist es doch, dass wir das lernen sollten, was die gesunde Grundlage vom Weinberg kommt und dann können wir doch auch gern alles aus unseren Schalen rausholen aus der Traube und müssen die Beeren nicht gerade streicheln und zwischen kleinen Fingern und Daumen ausdrücken.
Okay, also in dem Moment, wo schonend die Antwort war, da ging es im Grunde genommen, wie im Keller gearbeitet wird, wie viel man den Trauben, dem Most, der Maische zumuten kann, ist richtig?
Genau, ja.
Und wie hast du es wahrgenommen? Mehr so als ihr lernt dort was, ja, Dinge zu reparieren, die im Weinberg eben nicht optimal gelaufen sind, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich glaube, du triffst es ganz gut. Also ich würde tatsächlich sagen, wobei ich höre auch viel von anderen Bekannten, wo jetzt, wir möchten jetzt nicht nur diese Schule verteufeln, vielleicht ist es momentan aktuell einfach generell diese Phase. Es wird sehr viel gelehrt und unterrichtet. Hey, ihr kriegt die und die Trauben rein. Wir können jetzt das und das und das machen. Da komme ich mir dann wieder vor wie bei meinem ersten Praktikum als Landmaschinenmechaniker, nur vielleicht ein bisschen feiner, nicht ganz so grob und mit nicht ganz so viel Öl an den Händen. Und du hast angesprochen, also eher das Reparieren. Aber da muss ich mir doch als Winzer mit einem gesunden, natürlichen oder naturverbundenen Verstand den Kopf machen und sage, ist das nicht irgendwie ein bisschen falsch? Wir sollten doch vielleicht eher den Fokus legen, dass wir schauen, was können wir im Weinberg komplett alles so drehen, dass wir gar nicht in diese Richtung erst kommen. Klar,
Verstehe.
dass wir das eine dann nicht komplett rauslassen, das ist mir auch klar, weil es gibt ja immer das Worst-Case-Szenario.
Philipp, dann lass uns doch mal reden darüber, wie du hast ja in der Zwischenzeit, das müssen wir nachschieben, 2016 bereits deinen eigenen Betrieb gegründet, also noch in der Zeit der Ausbildung, der Lehrjahre. Und auch während der Zeit als deiner Ausbildung als Zoomtechniker in Pfalz-Zeuchheim existierte der ja bereits. Was waren denn deine ganz persönlichen Idealvorstellungen oder Visionen? Wie bist du rangegangen? Wusstest du damals schon, so möchte ich idealerweise im Weinberg und Keller arbeiten und so möchte ich auf keinen Fall arbeiten? Hattest du damals da schon sehr konkrete Vorstellungen, weil deine Auseinandersetzungen mit den Lehrkräften da in Pfalz-Zürchheim deutet ja so ein bisschen darauf hin, zumindest, dass du da schon andere Dinge im Kopf hattest.
Ja, das auf alle Fälle. Wobei man muss jetzt auch dazu sagen, 2016, zwischen 2016 und 2019 sind auch schon immerhin 3 Jahre dazwischen. Nee, angefangen hat es tatsächlich dabei, das war so im ersten Lehrjahr. Ich war im Keller gestanden, habe gesagt, hey, ich würde auch gerne mal eigene Wein machen. Das würde mich echt reizen. Und war ich daheim, habe das gesagt, hat mein Vater hat schon damals als Hobby noch nebenher ein paar Weinberge gemacht. Und dann habe ich gesagt, hey, ich würde eigentlich auch gerne einen Wingert schaffen und würde meinen eigenen Wein draus machen. Und die erste Antwort war natürlich, jetzt lern erst mal fertig. Und dann habe ich, das habe ich mal so hingenommen, wie es der Zufall so will, ist dann tatsächlich eine Woche später ein guter Freund vorbeigekommen und hat gesagt, Philipp, ich hätte was. Und Weil der sich mit meinem Vater auch sehr gut versteht, waren dann danach sind dann nur 3 Tage vergangen und dann habe ich meinen ersten eigenen Weinberg gepachtet. 3 Zeile Müller-Thurgau damals. Mir ging es dann erstmal wirklich darum, das mit den Händen richtig arbeiten, von Anfang bis zum Ende. Und dann hab ich eben gesagt, ich will auch da draus den Wein machen, habe überlegt, was könnte ich alles machen, bin auf verschiedene Möglichkeiten gekommen, habe dann wirklich das Verschiedenste ausprobiert, also was für Normales, was Most, wo ich die Traube noch mit vergär, auch schon was mit Maischegärung, mit dem das Ganze eher ein bisschen naturbelassener lassen oder vor allem mit auch wiederum alte Techniken, alte Traditionen wieder zu verwenden. Und habe mir dann tatsächlich damals auch schon eine hydraulische Korbpresse direkt zugelegt. Das war ein Zufall, schon schwer es vielleicht eine normale Korbpresse gewesen. Und dann habe ich das Ganze so begleitet. Mir war von Anfang an klar, ich arbeite gern mit Holz, also soll auch was ins Holz, weil das Holz dann auch wieder so einen natürlichen Part mit sich bringt. Und dann habe ich allerdings auch nach dem ersten Jahr gemerkt, okay, die Maischegärung, was ich dann gleichzeitig in diese Richtung ein bisschen wie den Naturwein habe fließen lassen, ist jetzt nicht ganz so meins. Hab mir dann auch wiederum Gedanken gemacht, ah, gut, wir haben hier auch viel verschiedene Lagen. Klar, das war jetzt ein Weinberg, wo jetzt nicht so lagenrelevant war, aber dann habe ich gedacht, das kaschiert vielleicht so ein bisschen die Lagen. Ich möchte mehr den Boden in den Vordergrund setzen. Und dann nach dem ersten Jahr habe ich mein Etikett gemacht, dann gleich. Habe ich gesagt, wenn, dann mache ich es gleich richtig. Und irgendwie hat es schon ein bisschen meine Eltern auch gepackt. Da haben sie gesagt, hey, das gefällt uns, was du da machst. Und dann ist es passiert. Mein Vater hat seine Hobbyweinberge auf meinen Betrieb mit dazugelegt. Und bin dann auch zu ein paar Rieslingrebe gekommen, habe dann immer wieder natürlich ein paar Experimente. Es war mehr ein Experiment am Anfang, was ich machen will. Und habe dann immer geschaut, eher das natürlich zu lassen, in die Spontangärung zu gehen. Eigentlich so, wenn man es so sagen will, ein kontrolliertes Nichtstun. Jetzt nicht, dass man gar nichts tut, sondern man muss schon am Ball bleiben und schauen, hey, wie, wo und was, dass man dann auch wieder eingreifen könnte. Und dann war mir aber auch schon nach dem zweiten Jahr, na, beziehungsweise eher nach Manikur klar, ich muss schauen, wenn ich so einen naturbelassenen Wein oder in Anführungszeichen naturbelassenen Wein machen will, muss ich schauen, dass ich die perfekte Grundlage im Weinberg bekomme. Und dann ging es irgendwie weiter. Dann habe ich schon gedacht, dann war schon der erste Herbst 2018 mit dem ersten Pinot. Und dann war der erste Rotwein, habe gedacht, boah, ey, irgendwie habe ich ein Händchen dafür. Und dann kam wieder Fläche dazu. Da ist klar, dann bespricht man sich noch eher mit seinem Vater, was man dann macht. Gerade wenn man noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist. Mein Vater sagt dann auch, hat immer gesagt, du sollst schon selber deine Erfahrung machen. Wenn es dann was ist, wo er denkt, dass er schon mal einen großen Fehler gemacht hat, dann sagt das mir schon, weil den Fehler, den denkt er, den muss ich nicht unbedingt nochmal machen. Und dann sind wir gleich drauf gekommen, wir pflanzen Pinot, weil die Anlage war leider Gottes sanierungsbedürftig. Und dann ging es irgendwie so weiter. Und dann mehrt es klar auch irgendwo in Richtung vom Rotwein. Und da kann man dann nochmal ein bisschen mehr spielen mit der Pflanze. Und da ging es dann schon mehr in diese Richtung, was will ich eigentlich machen?
Genau, das, Philipp, war ja auch die Ausgangsfrage, ne? Was
Genau.
willst du machen? Jetzt habe ich verstanden. Du hast im Grunde genommen ein bisschen mit ein paar Ideen rein, hast aber dann erstmal auch sozusagen die Erfahrungen machen wollen und die Erfahrungen dann auch sprechen lassen oder ausgewertet, um dann wieder einen Schritt weiter zu gehen, ne? Also du bist nicht da jetzt komplett mit einem fertigen Konzept daran gegangen, sondern hast erstmal die verschiedenen Optionen einfach so genommen, wie du sie auch bekommen hast. Schließlich konntest du ja die Weinberge nicht unbedingt aussuchen, ne? Und dann hast du Erfahrungen gemacht. Aber dann hat sich mit der Zeit etwas herausgebildet, wo du heute sagst, Mensch, da ist schon ein Kanon von Idealvorstellungen, die kann ich vielleicht noch nicht alle umsetzen, aber ich habe sie im Kopf und ich versuche Jahr für Jahr etwas mehr von diesen Idealvorstellungen umzusetzen, es sei denn die Praxis, die Erfahrungen, die ich mache, die veranlassen mich wieder zum Zurückrudern, weil ich merke, ein anderer Weg, eine andere Strategie ist vielleicht doch besser, ne?
Ja, genau so wie du sagst. Es war dann tatsächlich, wenn ich das so vielleicht ein bisschen deutlicher sagen will, diese ersten 2, 3 Jahrgänge war so mehr das Motto Learning by Doing. Mhm. Und wo ich dann rausgefunden habe, was ich wirklich machen will, und dann bin ich auch diese Gedanken weitergegangen. Hab geschaut, hey, in was für Richtung könnte ich mich noch weiterbilden? Dann war schon auch irgendwo immer so der Punkt, diese Burgunder, die kitzeln mich in den Fingern. Irgendwie, ich habe ein Gespür dafür. Dann ist es klar, dann war das Bordeaux dazu. Irgendwann hast du eine Lage, wo natürlich eher für einen Weißwein geeigneter ist. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn ich was Feines haben will, wo optimal das Terroir widerspiegelt, dann ist das Bordeaux zum Pinot natürlich der Chardonnay. Mhm. Und dann probiert man natürlich auch erstmal. Das ist, da muss ich auch wirklich sagen, das ist und war das Allerwichtigste. Viel Wein probieren. Also nicht nur so irgendwie was im Kopf haben, weil wenn ich vielleicht das und das und das noch nicht probiert habe, dann weiß ich ja gar nicht, wie das sein könnte. Ja. Und wenn ich dann merke, wow, hey, auch was gewisse große Namen angeht, irgendwie da. Die ziehen dann schon ordentlich. Und wenn ich dann merke, hinten am Gaumen, hey, der Wein hat Power, dann kommt der nächste Schritt. Ist ja heutzutage ganz einfach. Dann guckt man mal in seinem Handy oder im Laptop nach, was da hinten dran steht. Wie schaut der Boden aus? Wie schaut der Betrieb aus? Wie schaut vielleicht die Weinberge aus? Und wenn man dann lustig ist, dann macht man mal einen Besuch in den Betrieb, schaut sich den Weinberg an und redet da vor allem auch mit den Winzern. So, irgendwie so ein Austausch, wo man halt auch von hier, von daheim so kennt. Und dann ist so diese Richtung geboren, wo ich eigentlich was machen will. Irgendwie war es dann auch ganz nett, dass schon einige sagen, hey, da hat einen französischen Namen und jetzt macht er die französische Hauptrebsorte. Mhm. Ja, vielleicht liegt es dran, vielleicht liegt man es doch irgendwie im Blut, ich weiß es nicht. Ich habe dann tatsächlich auch mal eine kleine Ahnenforschung gemacht, wo unser Name denn eigentlich herkommt und wo es noch was gibt.
Lass mich raten.
Der Name. Ja, bitte.
Wahrscheinlich irgendwo im Burgund.
Ja, da liegst du gar nicht so verkehrt. Ja, also es war tatsächlich ursprünglich so, der Hauptstamm von der Familie war von Dijon, wurde mit den Kreuzzügen ein bisschen vertrieben. Dann gab es einen Familienstamm, wo ins Jura ist, dann weiter hoch ins Burgund und aber auch ab nach Deutschland. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, Burgund, ja. Ich habe mir irgendwann ein kleines Buch zugelegt mit den alten Parzellplänen von den Weinbergen in Vaudreuil-Monet. Und nach so einem halben Tag bin ich ganz stolz zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich habe was gefunden. Im Grand Echassor gibt es eine Parzelle von uns.
Okay.
Ja, also sie stehen noch nicht bei uns irgendwie, aber vielleicht soll ich doch mal im Burgund die Familie besuchen und klingeln an der Haustür und sagen, ich hätte auch gern was von meinem Erbe.
Ja, ja. Ja, versuch's. Philipp, ich will dir mal ein paar Bälle zuwerfen und du sagst, was dir dazu einfällt oder was dir entspricht. Ja?
Ja.
Rebsorten.
Rebsorte, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt ja jetzt auch zum Teil, wo wir da kommen mit Peewees, aber letztendlich das Wichtigste meiner Meinung nach mit den Rebsorten Sie, klar, die Rebsorte machen den Wein aus, aber sie müssen auch zu dem Boden, zu der Lage passen. Man kann nicht jede Rebsorte in alle möglichen Weinberge stecken. Die Sorte muss sich wohlfühlen, das Klima muss passen. Und vor allem, letztendlich ist es trotzdem so, klar, der Wein muss passen.
Genetik.
Genetik, ganz, ganz tolles Thema, befasse ich mich schon länger mit, gerade weil es ja dann auch wieder die verschiedensten Klone gibt. Das ist ja nicht viel anders als beim Mensch. Wenn wir alle gleich wären, dann wäre es langweilig. So ist es bei der Rebsorte leider auch. Es wird viel zu viel geklont. Gerade bei uns hier in Deutschland wurde in der Nachkriegszeit natürlich auch viel geklont auf Menge
Dann wird es
und
homogen, ne?
dann wird es sehr homogen, alles wird gleich und irgendwie fehlt so ein bisschen die Vielfältigkeit. Aber auch finde ich, dass der Weinberg, der steht da nicht so ganz im Balance, weil alles so gleich ist. Da würde ich auch ganz gern ein kleines Zitat bringen. Und zwar, das hat Andreas Schumann mal gesagt vom Odinstal. Er hat Zwillinge. Und wenn dann irgendwie, die verstehen sich eigentlich super und haben ein gutes Bauchempfinden. Und von 0 auf 100 ist dicke Luft. Und dann fragt er, hey, was ist denn eigentlich los bei euch? Und dann kommt die Antwort, 24/7 diese Person. Also denke ich doch, beim Weinberg müssten wir doch auch viel mehr auf diese Vielfältigkeit gehen. Nicht alles gleich. Verschiedensten. So wie die Menschen überall rumlaufen. Ich glaube, wenn ein Fußballstadion mit der gleichen Person voll wäre, da wäre doch irgendwie der Spaßfaktor weg. Ich bin jetzt kein Fußballer, aber so stelle ich mir es vor.
Ja, das ist ein schönes Bild. Und was genau da jetzt zu passt, der nächste Ball, den du fangen musst, Erziehungssystem.
Erziehungssystem auch tatsächlich spannend. Da gibt es ja gut, neben den verschiedenen Schnittmethoden, gehört für mich natürlich auch die Gestaltung von den Weinbergen dazu. Klar, das Erziehungssystem, jetzt als dieses System im Einzelnen direkt mal, vor allem für die Pflanzengesundheit. Wie schneide ich den Weinberg? Wie kann ich denn schneiden, dass mir der Weinberg möglichst lang erhalten bleibt? Und da muss man sich auch Gedanken machen, soll ich aufbauend schneiden oder aufbauend erziehen? Soll ich was zurücksetzen? Und dann meiner Meinung nach kommen wir mal auch zum nächsten Punkt. Soll ich vielleicht die Pflanze enger zusammensetzen? Irgendwie, dass ich da
Was wäre der Vorteil?
Der Vorteil wäre natürlich, dass die Pflanzen eine höhere Konkurrenz gegenseitig haben, die Wurzeln tiefer und ich trotzdem aber auch gleichzeitig eine bessere Selbstbeschattung bekomme, zum einen von der Pflanze, für die Pflanze, aber auch für meinen Boden. Und ich glaube, jeder weiß es, egal von wo er sich den Podcast jetzt anhört. Die letzten Jahre waren verdammt trocken und warm.
Ich habe es ja gesehen bei dir. Du hast ja da einen Weinberg angelegt. Da bist du ja mal über das Übliche hinausgegangen. Erzähl.
Manchmal prägen einen auch ein bisschen die Sprüche, was man so von älteren Leuten gesagt bekommt. Und würde ich sagen, passt es trotzdem auch ein bisschen so. Die Qualität kommt vom Quälen. Es muss vielleicht nicht immer so sein, aber gut, wenn ich das Ganze enger setze, dann, wie gerade eben gesagt, dann treibe ich natürlich durch die Konkurrenz oberirdisch die Wurzeln schneller in die Tiefe. Und zum anderen kann man auch dann wiederum mit Selektionen arbeiten, wo vom Ertrag viel, viel geringer sind. Was macht mir das Ganze? Der geringere Ertrag pro Pflanze, bringt mir wiederum die Pflanze den gleichen Extrakt in die Beeren, wo trotzdem wachsen. Also habe ich ja schon mal viel, viel voluminöseres Produkt, wo in mir in den Keller reinkommt, wo ich dann meinen Wein draus machen kann. zusätzlich, wenn ich vielleicht das Ganze ein bisschen enger setze, kann ich vielleicht auch meinen Wurzelteppich enger gestalten und die Mykorrhiza verbindet die Wurzelspitzen viel schneller
Bessere
miteinander.
Kommunikation, ja.
Genau, viel, viel bessere Pflanzenkommunikation. Und gut, jetzt mit dem System, wo wir waren, ich sag's jetzt mal für die Zuhörer, da normale Pflanzdichte, wo ein normaler Traktor durchfahren kann, hat so zwischen bei uns in der Pfalz, sag mal so 5.000 bis 6.000 Reber aufs Hektar. Und
Wie ist im Burgund? Im Burgund
im Burgund
10.000, ne?
ganz, ganz klassisch 10.000. Und unter 10.000 Rebe darfst du auch nichts als Lage klassifizieren. Also das ist dann auch, das steht in der Statute drin. Und dann habe ich dieses Jahr auch gedacht, ah, okay, gut, ja, ich bin ein kleiner Betrieb, ich mache das nebenher. Und also 10.000 mache ich auf jeden Fall. Und ja, ich habe dann so Selektion Massal bekommen oder ein Jahr vorher schon bestellt und irgendwie so ein bisschen mehr bei rauskomme. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt noch mal wirklich abgespaced. Ich mache den Schuh, ich tue es nicht irgendwie nochmal ausschule und wir pflanzen eine Dichte von nicht nur 10.000 Reben aufs Hektar, sondern von 22.500 Reben aufs Hektar.
Okay, das ist eine
Und
Ansage, ne?
ja, würde ich schon sagen. Also es gibt Pro und Contra, was mir schon alles irgendwie Kommentare zugeworfen wurden. Der eine sagt, es funktioniert nie im Leben. Da sagt man es auch gefühlt jedes Mal, wenn man es sehen. Und dann gibt es andere, die fahren oben mit dem Fahrrad vorbei, rufen mich an, sagen, ey geil, was hast du da gemacht? Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Und wenn ich jetzt aber das Ganze mal wiederum so sehe, wo es das alles schon so gibt, und das sind wir auch wieder im Burgund oder in der Champagne zum Teil. Klar, irgendwo sind da manche Rebbestände oder die Häufigkeit davon ist runtergegangen auf 10.000. Es gibt immer noch Weinberge mit 20.000 und 30.000 Reben aufs Hektar. Und da waren früher, war das Standard dort. Und jetzt muss man sich aber die Parzellen auch wiederum anschauen. Irgendwie durch dass die Pflanzen enger miteinander verbunden sind, können sie sich vielleicht so gut miteinander austauschen. So erkläre ich mir das zumindest momentan, dass sie dann auch wirklich alles Mögliche verkraften können. Also die Umwelteinflüsse, weil auch wenn ich jetzt diese Anlagen, wo es in Frankreich verteilt noch gibt, anschaue, die sind nicht irgendwie erst vor 5 Jahren gepflanzt, die sind teilweise auch schon 100 Jahre alt.
Also du meinst, Dichtpflanzung könnte nennen wir es mal Resilienz von so einer Anlage oder von jeder einzelnen Pflanze erhöhen?
Ich denke schon, vielleicht gibt es dabei auch einfach noch Faktoren, die mir momentan noch unbewusst sind, aber vielleicht ist auch tatsächlich der Punkt, weil man dann so viel Handarbeit reinsteckt, weil halt nichts so mit der Maschine richtig geht, dass man sich mehr die Zeit nimmt, mehr die Zeit pro Pflanze und das Ganze sorgfältiger macht und vielleicht deswegen die Pflanze auch gesünder bleibt.
Musstest du da auch Richtung Unterlage eine spezielle Auswahl treffen?
Ja gut, in der Hinsicht dann schon. Also da gibt es ja die verschiedensten Sachen. Es gibt was stärker wachsendes, es gibt was schwächeres, es gibt was, wo ein bisschen später reift. Da bin ich jetzt ganz klassisch auf was gegangen, wo tendenziell schwächer wächst, weil bei so viel Pflanze, da darf es auch ein bisschen gestaucht sein. Man muss nicht immer volle Power voraus. Ich denke, die Power kommt von ganz allein, wenn man eine optimale Bode dann wieder letztendlich hat.
Ja, noch ein Ball, Philipp. Ökosystem Weinberg.
Das ist so ein Punkt, das Ökosystem, also viele sehen den Weinberg als Weinberg. Und ich sehe das irgendwie, das muss was Ganzheitliches sein. Das muss, alle Komponenten müssen miteinander spielen und das sehe ich in diesem Ökosystem Weinberg. Wenn ich eine gesunde Grundlage gerne hätte, dann muss ein Ökosystem richtig im Weinberg funktionieren. Also mit allen Komponenten. Nicht, dass da nur die Rebe steht und ich fahre mit meinem Schlepper 10-mal im Jahr durch und dann ist gut, sondern es muss immer irgendwas da sein, was auch wächst, was dann das Bodenleben wieder was davon hat, wo vielleicht auch wieder den Boden auch dann trotzdem wieder beschattet, wo die Feuchtigkeit speichert oder dann auch wiederum verdunstet und die andere Pflanze kann es aufnehmen. Das ist ja auch ganz klassisch so, dass das Wasser, was verdunstet wird von einer Pflanze, kann die nächste Pflanze auch wieder aufnehmen, solange es nicht dann gleich ganz verschwindet durch Windverwehungen. Und da denke ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein funktionierendes Ökosystem in Weinberg.
Was gehört dazu? Was gehört? Welche Elemente?
Welche Elemente irgendwie eine richtig tolle Begrünung mit einer großen Diversität? Das können genauso verschiedene Selektionen an Reben dazu, das sind alles Gleiches. Es gehört irgendwie auch Trockensteinmauern dazu, wo dann wieder Eidechsen und alles Mögliche drin ist. Viel, vor allem auch vor den Weinbergen, vielleicht vor den Stickeln, vor den Ankern. Diverse verschiedene Kräuter, Blumen, wo dann zu unterschiedlichen Zeiten blühen, dass einfach immer irgendwann Nahrungsangebot ist für Bienen, Insekten, alles Mögliche einfach. Und nur wenn wir über einen langen Zeitraum was erhalten, dann kann es auch bleiben. Und ich denk tatsächlich auch irgendwie, klar, die Gedanken sind da. Es tut sich vor allem meiner Meinung nach sehr, sehr viel seit 1 bis 2 Jahren in der Forschung und wo sich dann auch manche Schulen oder Lehranstalten ein bisschen Gedanken machen, Beratungsstellen. Und ich denke, wenn wir das Ganze gemeinsam entwickeln, dann kommen wir vielleicht auch wirklich in ein paar Jahren an ein Ziel. Es muss was sein, wo definitiv alles ein bisschen im Leben hält, weil wenn. Meiner Meinung nach ist es so, wir müssen schauen, dass wir die Natur komplett bewahren, wie es wir sie eigentlich genommen haben. Wenn wir jetzt unseren Weinberg auf so einem Placken drauf haben, dann gehört der Boden nicht uns. Wir haben die Natur nur ausgeliehen. Und ich würde es auch gerne wieder so zurückgeben, dass es funktioniert und nicht, dass ich damit schaffe und dann ist Ende Gelände.
Was du angesprochen hast, fand ich richtig, dass natürlich du als Winzer mit deinen kleinen Parzellen das nicht alleine bewerkstelligen kannst. Du brauchst im Grunde genommen Nachbarwinzern oder die Winzer im besten Falle der ganzen Region, die da in dieser Hinsicht ähnlich denken und dann an einem Strang ziehen, ne?
Genau, so wie du sagst, so ist es. Ich muss sagen, hier bei uns ist es schon so, dass sich jetzt allmählich Gedanken gemacht werden. Es gibt ja auch so Böschungsstreifen, wo schon vorhanden sind, dass man vielleicht das Ganze etwas aufbaumen tut, dass man dann auch wieder mehr Diversität drin hat. Es werden immer wieder irgendwelche Lebenstürme mittlerweile aufgestellt, wo auch wieder ein Platz drin ist. Aber ich glaube, dass dieser Punkt fehlt noch, dass in der Gemeinschaft entschieden wird, wir müssen jetzt hier und da nochmal zusätzlichen Streifen einräumen. Das heißt allerdings, müssen auch ein paar Zeilen Weinberg verschwinden. Das ist irgendeiner zieht die Kürzere. Aber ich glaube, wenn das Ganze gemeinschaftlich besser kommuniziert wird und aufgeteilt wird, also ich glaube, da gehört einfach noch der richtige Weg gefunden, muss noch gefunden werden, dass wir da in die richtige Richtung weitergehen können, dass keiner den Kürzeren zieht, sondern dass es sich wieder alles ausgleicht.
Du hast 2023 ja bereits deinen siebten oder achten Jahrgang heimgeholt, ne?
Ja, genau, das siebte, ja.
Kann man so sagen. Wie hat sich jetzt im Keller dein, die Angelsachsen würden sagen, dein Approach, deine Philosophie in dieser Zeit verändert und wo stehst du heute, wenn du mal guckst, wie packst du die Dinge an, wenn wir mal vielleicht beginnen mit dem Lesezeitpunkt. Welche Reifeparameter sind dann müssen so sein, dass du sagst, jetzt gehen wir raus und holen die Trauben?
Mittlerweile ist es tatsächlich so, man bekommt ein Gefühl für die Weinberge. Es sind jetzt nicht nur noch irgendwie drei und jedes Jahr kommt ein komplett neues Act dazu. Gut, ich habe mich jetzt auch noch ein bisschen erweitert, was dann ab diesem Jahr spannend wird, wann das dann letztendlich dort losgeht. Aber man kriegt das Gefühl, der Weinberg ist der früheste und dann kann ich da als erstes gucken. Und dann ist es tatsächlich so irgendwie, dadurch, dass diese Lagenklassifikation hat ja schon auch einen Grund, dass man sich früher schon Gedanken gemacht hat, hey, wie ist wo und was? Und so zieht sich das Ganze auch weiter. Das heißt, der eine Weinberg kommt zuerst und dann geht es irgendwie wie so ein roter Faden immer weiter. Jedes Jahr das Gleiche. Und ich weiß noch ganz am Anfang, auch das war noch im dritten Herbst so, ich jeden Tag, am liebsten zweimal am Tag bin ich rausgegangen, habe geguckt, ah, ich habe mit den Hufen geschattet, ich wollte jetzt ernten. Es hat richtig gekribbelt. Und mein Vater hat gesagt, jetzt wart doch mal ab, es wird schon noch. Und heute mache ich mir eigentlich gar nicht mehr so große Gedanken. Klar, wenn dann irgendwas ist, dann denke ich so, okay, ja, gut, ich soll jetzt mal ganz dringend schauen. Wir hatten es auch schon letztes Jahr der Fall. Da hat sich innerhalb von 2 Tagen so viel entwickelt, da habe ich gedacht, um Gottes Wille, ich bin noch gar nicht so bereit für den Herbst. Wie soll ich das machen? Habe mich dann verrückt gemacht. Dann wurde das Wetter wiederum ein bisschen kühler und ich habe noch genug Spiel gehabt, aber es war bei ganz vielen Kollegen so. Und nee, aber mittlerweile gehe ich dann mehr durch, nicht nur hauptsächlich das Mischgewicht schauen, sondern ich gehe durch die Anlage, probiere die Trauben. Passt für mich, passen die Phenole, das Tannin, wirkt es noch irgendwie grün oder ja, hat es jetzt die richtige Saftigkeit und dann fange ich an, noch gleichzeitig mal das Moschgewicht zu messen. Aber es ist schon mittlerweile tatsächlich entspannter geworden. Ja, muss ich sagen. Und auch bei der Weinbereitung habe ich auch ein bisschen den Weg gebraucht, wie ich es am liebsten gerne machen würde. Ich denke, ich habe jetzt so halbwegs meine Linie gefunden und die liegt tatsächlich eher auf diesem auf der Low-Tech-Vinification und damit bin ich sehr zufrieden. Aber ich denke, das kann ich auch nur so machen und zufrieden sein, weil ich wirklich mit einem sehr gesunden Produkt in den Keller komme.
Was sind da die Eckpunkte deiner Low-Tech-Strategie?
Alte Presse. Nein, tatsächlich wirklich alte Technik. Alte Technik, wo sich früher schon bewährt hat, weil da denke ich mir wiederum, hey, früher, wenn das doch nicht so verkehrt war, warum soll man es heute nicht mehr verwenden? Wir wissen, dass Weine von vor 100 Jahren oder noch älter heute noch gut schmecken.
Du hast eine Spindelpresse in Eier, ne?
Genau, ich habe Spindelpresse und damit, ich sage gern, das ist mein Panzer bei mir im Kellerhaus. Du hast ja gesehen, wie massiv das Teil ist. Und damit kann man was machen, auch wenn es mal kaputt geht. Es ist so schnell repariert. Und damit kann ich wirklich auch alles Gute aus meiner Schale bekommen. Das, was ich brauche, das, was ich gern hätte. Und ich habe tatsächlich auch einen Herbst gemacht. Das war mit neuerer Technik. Es war gut, es hat mich aber nicht ganz auf den Hocker gerissen, wie die erste Pressung mit dem Teil.
Erklär mal kurz aus deiner Sicht die Vorteile.
Naja, die Vorteile sind auf jeden Fall schon mal, ich habe keinen lauten Kompressor, wo, wenn ich nachts irgendwie noch pressen soll, wo sich dann gleich die Nachbarn beschweren. Und gut, wenn die Anfälligkeit von der Membran zum Beispiel, wenn dann doch, wobei klar, wenn ich jetzt alles von Hand lese, dann habe ich den Punkt gar nicht unbedingt, aber die Membran kommt auch in die Jahre, wird porös und hat dann irgendwie eine Undichtigkeit, wo dann wieder die Membran ausgetauscht werden muss. Und dann gibt es noch den Punkt, ich muss nicht ganz so schonend pressen, wenn ich was komplett aus meiner Schale raushaben will. Also ich brauche dann schon ein bisschen Power. Ich denke, das lässt sich ganz gut mit manchen Menschen auch irgendwie vergleichen. Manche Menschen sind gleich sehr, sehr offen und dann haben sie aber gar nicht so viel zum Preisgeben. Oder manche Menschen haben eine sehr harte Schale und einen sehr weichen Kern, wo es dann richtig herzlich und charmant wird. Und so sehe ich ein bisschen auch meine Trauben. Die haben irgendwo auch ein bisschen eine dickere Schale. Mhm. Und wenn ich die aber komplett richtig aufschließe und alles rauskriege, und dann kriege ich dieses Herzliche und Charmante raus. Und das kommt dann raus, aber wo geht's rein? Das geht mir in den Most rein. Das geht dann in den Most verkehrt. Und dann habe ich es letztendlich im Wein. Also ich denke, wenn ich das alles Gute raushaben will, dann brauche ich auch ein bisschen das Mittel zum Zweck.
Verstehe. Welche Rolle spielt für dich im Keller der Faktor Zeit?
Eine ganz, 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 ganz große Rolle. Es ist leider Gottes viel zu viel technisch heute alles. Nicht nur im Weinbau, sondern klar auch in der Kellerwirtschaft. Gerade wenn man sich das heute hier mal bei uns in Deutschland so anschaut, wenn man die anderen Weinanbaugebiete anschaut, dann sieht man irgendwie, da ticken die Uhren schon noch ein bisschen anders. Und zum Beispiel, wenn die Nachfrage sehr hoch ist, dann klar, dann muss ich den nächsten Wein bringen. Was mache ich dann, wenn der nächste Wein kommt? Dann muss ich natürlich ganz früh abfüllen. Das heißt, wir sind jetzt vielleicht Ende Oktober fertig mit der Gärung. Der Wein hat kurze Pause. Dann wird er im besten Fall sogar noch im Dezember durch den Filter gejodelt, wo es eigentlich von der Natur noch gar nicht vorgesehen ist, dass der richtig klar ist. Also brauche ich enorme Power und habe einen hohen Verschleiß, dass der Wein klar ist. Wie funktioniert das mit der Natur, habe ich mir dann immer wieder so gedacht. Gut, ich hab tatsächlich das Glück, mich einmieten zu können in einem alten Keller, gebaut so um 1500 rum. Da hat man noch ein bisschen mehr diese natürlichen Einflüsse. Und dann sieht man, ja, wenn es kalt ist, dann klärt sich das Ganze von allein. Es wird sehr klar. Wenn es warm ist, noch nicht so ganz. Und wenn ich mir das jetzt wieder anschaue, im Dezember, wenn es eigentlich vielleicht draußen kalt ist, dann ist der Keller warm. Der Keller funktioniert genau andersherum wie die Natur draußen. Und wenn die Natur dann draußen wieder losgeht, dann merke ich ganz klar, der Keller wird kälter. Mhm. Also dadurch auch ein klarerer Most. Oder klarere Wein in dem Fall schon. Und dann brauche ich nicht mehr diese Power. Ich kann dann auch mal einen Filter vielleicht sogar weglassen. Ich baue meine Weine so aus, es ist alles unfiltriert. Es ist trotzdem klar. Und ich habe seither keine Probleme gehabt. Und wenn man das jetzt Ganze noch ein bisschen allgemeiner oder sagen würde, dann gibt es ja auch dieses Sprichwort, Zeit heilt alle Wunden. Mhm. Und da denke ich, sind wir dann ganz klar auch irgendwo in der Weinbereitung so. Mhm.
Das heißt, der Wein, wenn du ihm Zeit gibst, hat dann in dieser Zeit die Chance, wenn man das wieder auf uns Menschen überträgt, sich zu finden, auch zu sich selbst zu finden. Dann ist er mit sich im Reinen.
Ja, das hört sich gut an, so wie du es gesagt hast, genau. Also, weil irgendwie, es ist ja auch wie bei so einem jungen Mensch. Klar, der muss sich erstmal irgendwie austoben und alles Mögliche auschecken. Und dann kommt er erstmal heim und sammelt sich. Und dann kann er normal, kann er mit einer Souveränität sich präsentieren, wie er eigentlich ist. Und das, denke ich, ist beim Wein genauso der Punkt.
Es wäre ja so, in deinem Bild jetzt zu bleiben, die Weine, die früh abgefüllt werden, die werden quasi im Status ihrer Kindheit oder Pubertät abgefüllt. Also viel zu früh eigentlich, um ins Leben entlassen werden zu können.
Genau, ja. Also eigentlich ist es, wenn ich jetzt mal so hardcore das Ganze formuliere, soll schon ein bisschen so ein Kindermord, ne?
Ich habe bei dir gesehen, du hast extrem viel Holz im Keller. Also ich meine damit Fässer, Holzfässer. Ist das Element deiner Wahl, Holzfass?
Definitiv. Zu nicht nur 100%, sondern zu 1000%. Es ist so, meine Philosophie ist, wenn ich dieses Naturprodukt verarbeite, dann soll ich das doch eigentlich auch irgendwie in einem natürlichen Gebinde drinnen lagern, drinnen ausbauen. Die Zeit, wo der Wein braucht, ihm in diesem Gebinde geben. Und dann komme ich natürlich auf diese natürliche Ressource aus Holzfass. Und was macht das Holzfass mit dem Ganzen? Wenn ich dem Ganze Zeit gebe und es erstmal liegen soll, dann muss es natürlich auch atmen, sonst erstickt es irgendwann. Und deswegen bin ich da eher weg von den vielen Edelstahltanks und bin auf dieses natürliche Produkt Holz für mich, für meine Wahl gekommen.
Als ja, wie auch immer du es bezeichnest, als lebendige Umgebung, Entwicklungsumgebung für den Wein. Ne?
Genau, ja.
Und spielt da die Herkunft des Holzes für dich eine Rolle, oder auch die Größe des Fasses?
Ja, also ich sag's mal so, das Allerwichtigste ist natürlich, dass das Ganze zu deinem Wein passt und dass es auch schmeckt. Für meine Fässer habe ich herausgefunden, ich bin da aufgrund meines Weinstils wahrscheinlich auch einfach mehr beheimatet in Frankreich. Bin bei verschiedenen Tonnellerien im Burgund und ich hab auch, klar, vorhin hast du gesagt, jetzt mein siebter Jahrgang, ja, es ist trotzdem irgendwie noch jung und irgendwie fühlt sich es auch fast ein bisschen falsch an, wenn ich das jetzt so sage. Aber ich habe so irgendwie, glaube ich, in der Vergangenheit ein bisschen so rumexperimentiert, dass ich jetzt wirklich dieses Holz für mich gefunden habe oder für meine Weine gefunden habe. Und so wie ich das seit 2, 3 Jahren probiere, würde ich sagen, meine Weine fühlen sich mit dem Holz wohl und alle, wo meine Weine probieren, empfinden es genauso.
Und ich habe dir die Frage, glaube ich, als wir durch deinen Keller gegangen sind und die Fassproben genommen haben, auch schon mal gefragt. Das kostet ja alles Geld, das gesamte Equipment, was da steht, die Fässer. Du bist 24, ne?
Ich bin
Du bist
24, genau.
noch keine 25, du bist 24. Ich sag mal, ich halte das gelinde gesagt für eine Wahnsinnsanstrengung und für eine Wahnsinnsleistung, was da jetzt schon, jetzt nicht nur, was du so jetzt erzählt hast, sondern auch das, was an Equipment da schon im Keller steht.
Ja, du könntest du recht haben, sage ich jetzt mal so. Ich habe natürlich, also es kostet klar alles sein Geld und vor allem, wenn man so einen jungen, vor allem frischen Neubetrieb aus dem Boden stampft, ist nicht immer alles gleich so ganz einfach. Man geht irgendwie immer 3 Schritte vor und 2 zurück, vielleicht auch mal zum Zeitpunkt einen vor und den einen auch gleich wieder zurück. Was mir da immens weitergeholfen hat, dass mir meine Familie ist da einfach bisschen mit dabei bei dem Thema und unterstützt mich. Und die sehen, dass ich Freude dabei habe. Und also jetzt unterstützen hauptsächlich in der Hinsicht die Zeit, dass sie mir mal ein paar Arbeiten helfen. Und das andere, was halt sich so ein bisschen zusammenleppert, sage ich jetzt mal so. Das habe ich ganz am Anfang gesagt, das kommt vielleicht auch ein bisschen durch diese eine Ader, wo ich gesagt habe, schaffe, schaffe Häuslebauer. Und
Der Schwab.
mir war irgendwie früh, genau, mir war dann irgendwie früh klar, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich in ein paar Jahren mal gern was Gescheites hätte und dann auch später damit schon direkt Spaß haben möchte, dann muss ich jetzt mal ranklotzen und mal was machen. Und das ist nicht ganz so Friede, Freude, Eierkuchen manchmal. Also es gehört auch einiges dazu. Es ist dann einmal so, die Freunde sagen, hey, hast du Zeit? Da sage ich, nee, ich muss ein bisschen was machen. Es geht heute nicht. Tut mir leid. Beim nächsten Tag ist halt vielleicht auch wieder so. Also das kommt dann auch schon ein bisschen zu kurz. Mittlerweile haben mehr Verständnis dafür. Es gibt aber auch dann immer wieder so Phase, da zankt man sich mit anderen Leuten. Das Allerwichtigste dabei ist dann aber trotzdem, dass wenn man mal jetzt irgendwie einen Rückschlag bekommt, dass man dann nicht sagt, vielleicht soll ich das Ganze doch lieber lassen, sondern ich sammle mich und gehe dann wieder vor mit der ganzen Energie, was ich habe. Und dann geht's weiter. Man muss aber auch ganz klar sagen, ich glaube, für sowas zu machen, vor allem in der aktuellen Zeit und Lage, so was halt alles möglich gerade draußen ist, muss man auch irgendwie der Typ Mensch für sowas sein.
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Du zählst zu dieser Spezies, glaube ich, zählst du dazu. Für dich ist das ein gangbarer Weg. Wäre für viele, glaube ich, für viele, auch in deinem Alter, für die allermeisten wäre das kein gangbarer Weg. Ich meine, du hast ja immerhin noch aktuell eine 100%-Stelle bei, ja, bei Von Winning und bewirtschaftest jetzt über 3 Hektar, wenn ich das richtig erinnere. Das ist ja nun.
Ja, 2,5 momentan.
2,5, das ist ja kein Pappenstiel. Das ist zwar ein kleiner Betrieb, aber 2,5 Hektar ist auch schon was für nebenbei und alles händig und mit sehr viel Liebe. Ist mir völlig klar, dass da im Grunde genommen Samstag, Sonntag gearbeitet wird. Ne?
Genau, aber trotzdem, ich bin dann irgendwie so der Typ, irgendwann wird es ein bisschen langweilig und dann gibt es entweder neue Projekte oder dazu sind wir tatsächlich gar nicht zu dem Gespräch gekommen, aber irgendwie muss ich heute ein bisschen dran denken. Ich habe dann auch vor 3 Jahren angefangen, noch selber Oliven zu machen. Und nee, das lässt sich ja ganz gut tatsächlich auch als Winzer vereinbaren, weil der Herbst ist rum,
ja.
Die Weine sind fertig und dann kommen erst die Oliven. Und bis die Oliven fertig sind, ist Weihnachten und dann hocken alle zusammen und dann kann man die schön essen. Das ist toll, ja.
Wo holst du die her?
Aus dem Garten.
Okay.
Ja, also. Meine Eltern haben damals so einen Olivenbaum gepflanzt und erst immer so, sieht toll aus im Garten. Ich bin aus Südtirol gekommen und habe gesagt, ich schneide den jetzt mal. Weil das war es auch ganz typisch so, dass hier und da in verschiedenen Ecken im Weinberg immer wieder ein paar Olivenbäume gestanden haben. Und dann habe ich mir das von einem ein bisschen zeigen lassen. Habe dann ein bisschen leicht da den Olivenbaum neu designt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und seitdem gibt es ab und zu so ein bisschen was zum eigenen Verzehr.
Beim nächsten Mal lässt du mich mal kosten.
Genau, mach mal.
Philipp, welche Rolle spielt denn die Pfälzer Community, in der du dich bewegst, sagen wir mal, für deine persönliche Entwicklung, für das Feedback, was man ja als junger Winzer braucht, für auch einfach auch mal das Gefühl, ich bin nicht da alleine unterwegs. Wie steht es damit?
Es steht eigentlich damit so, dass ich sage, ich wollte es nicht anders haben. Das ist es durch dieses sehr, sehr tolle Miteinander. Ob das jetzt nur bei uns hier in den Ortschaften in und um Deidesheim rum ist, oder ob du in die südliche Weinstraße gehst oder ein bisschen in den Norden, es ist immer ein tolles Miteinander. Und die Leute, die sagen dann auch ganz ehrlich, also so sind wir dann schon, wenn sie sagen, hey, da habe ich was probiert, muss ich ein bisschen aufpassen. Oder sagen, hey, das ist geil. Und ich denke, damit fühlt man sich dann auch sehr schnell bestätigt oder weiß dann, oh, okay, vielleicht soll ich echt aufpassen, wenn es auch ein Kollege sagt. Weil wenn das dann zum Beispiel auch wiederum aus dem engeren Kreis Leute sind, dann denkt man sich so, ja gut, aber du kennst die Leute auch irgendwie so. Du hättest gern andere Meinung und ich denke, da könnten wir es hier bei uns in der Pfalz nicht besser haben. Und das finde ich sehr schade, dass es tatsächlich in den anderen Anbaugebieten noch nicht so stark ist wie bei uns. Ich meine, Franke kenne ich auch seit, oder habe ich auch 2 Jahre kennengelernt, oder kennst du schon von davor. Es gibt halt auch Jungwinzer, wo irgendwie zusammen sind, aber es ist nicht ganz so wie bei uns. Mhm. In gut Baden, das sind weiter gestreut. Württemberg, ja, irgendwie manche Sachen bleiben vielleicht gerade ein bisschen stehen. Also jetzt nicht nur in Württemberg, sondern auch generell. Und die jungen Leute müssen sich einfach zusammentun und müssen gemeinsam sind wir stark. Das Motto müssen sie verinnerlichen.
Und feiern könnt ihr auch, oder?
Das können wir auch, ja. Das gehört ja so ein bisschen zu der Pfälzer-Geselligkeit.
Das gehört dazu, ne? Ja, es ist nicht nur der Austausch, der fachliche Austausch, sondern auch genau diese.
Genau, aber ganz, ganz wichtig ist natürlich auch, wenn man einen eigenen Betrieb hat. Das hat mein Vater mal ganz, ganz früh zu mir gesagt: Wer trinken kann, kann auch morgens wieder schaffen gehen.
Ja, das kenne ich auch. Das habe ich auch als Kind und Jugendlicher gehört. Ja, absolut. Gibt es denn für die nahe Zukunft weitere Projekte? Du sagst ja vorhin, du bist hibbelig und du musst immer wieder neue Dinge auch dir ausdenken und umsetzen. Gibt es da was? Hast du was in der Pipeline?
Ja, so irgendwie kribbelt es mich immer in alle Richtungen, ein bisschen in den Fingern. Ich kann es jetzt kaum abwarten, bis es natürlich das Jahr wieder richtig losgeht. Wenn es jetzt schon so ein bisschen wieder wärmer wird, dann denkt man, ja, okay, jetzt ich habe Lust, das jetzt so, bis dann wieder Ostern kommt und dann geht es draußen richtig los. Klar, also Projekte sind Diversität in allen Ecken fördern. Wir haben irgendwie das Thema eigener Kompost streizt mich. Es ist ein bisschen schwierig bei uns hier in der Gegend. Habe ich aber auch einen sehr guten Austausch mit verschiedenen Kollegen, wo wir vielleicht in Zukunft eine Möglichkeit hätten. Es reizt mich ein bisschen so dieses Thema, wie die forscht, beziehungsweise sind tropische Fläche mit Agroforst. Es reizt mich noch so viel, also vor allem auch, dass man mit dem, wir müssen, ich glaube, alles, was man mit unserem Boote im Weinberg noch machen können, was uns offen ist. Da haben wir Sachen, die sind noch gar nicht richtig bei uns im Kopf. Wir sind jetzt erstmal irgendwie in diese Richtung unterwegs. Also auch Winzer-Kollege, wo dann schon tatsächlich auch ein bisschen mehr Jahre da drin in dem Thema sind. Wir müssen uns zusammen, sind ja stark, habe ich gerade eben gesagt. Da müssen wir weiter in die Richtung brechen. Und ich denke, wir kommen an das Ziel. Ich wünsche es mir zumindest. Und ansonsten.
Ich habe gehört zwischen den Zeilen jetzt, du sagst, es gibt vielleicht sogar auch, was die Weinbergsgesundung letztendlich anbelangt, noch mehr Optionen, als uns im Moment bewusst ist.
Ja, durch das Thema Boote, denke ich. Wenn wir den Boden komplett in die richtige Balance bekommen, dass auch wieder viel mehr Pilze vor Ort sind. Also ich rede jetzt nicht irgendwie nur von Steinpilz und Champignon, sondern die, wo uns im Boden irgendwas bringen, also wo das Mykorrhiza-Geflecht hat, wo dann diese Symbiose mit den verschiedenen Pflanzen, dieser perfekte Austausch stattfinden kann, wo die Pflanzen miteinander kommunizieren, aber sich auch gegenseitig ein bisschen am Leben halten oder ernähren, weil die eine Pflanze hat vielleicht was sie nicht braucht, die andere hätte es gern und kriegt dann aber von der anderen Pflanze wieder das, was sie gern hätte. Und das, denke ich, bringt uns eine Gesundheit, wo ich momentan eher den Ansatz finde, mit diesem, auch mit dem Ziel von der EU, was viele inzwischen schon wissen, dass wir ja den Pflanzenschutz um 50% einsparen sollen, yep, bis 2030. Ich denke nicht, dass das Ziel oder die Lösung diese pilzwiderstandsfähigen Sorten sind, unbedingt, vor allem überhaupt gar nicht in den Lagen an sich. Und da müssen wir schauen, dass wir es über den Boden, über diese perfekte Bodengesundheit bekommen, dass die Pflanze auch gesünder ist. Wie habe ich dir gesagt, wo wir unterwegs waren? Weißt du, es ist ja so, wenn ich das jetzt wieder auf den Menschen beziehe, es gibt Menschen, die, bei denen ist die Grundlage ist alles super toll. Die sind vielleicht einmal in 10 Jahren krank. Und dann gibt es aber Menschen, bei denen irgendwas stimmt einfach nicht. Die müssen vielleicht auch selber erstmal in ihren Wurzeln graben. Aber die sind dann vielleicht alle 2, 3 Wochen krank. Und so sehe ich das eben in diesem funktionierenden Ökosystem, da sehen wir dann wieder Weinberg. Wenn das Ganze funktioniert, wenn alles in perfekter Balance steht, vielleicht habe ich eine bessere Pflanz- oder Rebengesundheit. Vielleicht leben die länger, vielleicht brauche ich weniger Pflanzenschutz. Ich sage jetzt nicht, dass wir auf Pflanzenschutz komplett verzichten können. Vielleicht irgendwann, ich weiß es nicht. Aber dass wir es reduzieren können, dort drin sehe ich auf jeden Fall den Ansatz. Mhm.
Philipp, dafür und für alle weiteren Projekte wünsche ich dir alles Gute. Drück dir die Daumen, dass du die Begeisterung auch, die du im Moment ausstrahlst für deine Arbeit als Winzer und Kellermeister behältst. dass auf diesem Weg noch viel, viel Gutes passiert und du Mitstreiter auch in der Pfalz und darüber hinaus auf diesem Weg, den du gerade skizziert hast, finden wirst. Für heute vielen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du hier bei Genuss im Bus dabei warst. Und ich sage ja auf Wiedersehen bzw. auf bald.
Das hat mich sehr gefreut, Wolfgang, mich auch mit dir noch ein bisschen austauschen zu können. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, entweder in der Pfalz oder irgendwo zwischendrin. Und ich sage auch auf bald.
Ciao. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit dem jungen Pfälzer Winzer Philipp Chaillet, dessen weiteren Entwicklungsweg ich auf jeden Fall auf dem Schirm behalten werde. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus, dann mit einer hochinteressanten und ebenfalls hochmotivierten Jungwinzerin. Auch sie lässt uns an ihren Zukunftsplänen teilhaben, wenngleich sie ganz andere Startbedingungen hat als Philipp Chaillet. Lasst euch überraschen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.